Das Öffentliche, also die Stadt, galt lange Zeit als männlich, das Private, also das Zuhause, als weiblich. Lange Zeit galt, Frauen gehören an den Herd, Männer zur Lohnarbeit. Zwar hat sich an dieser Vorstellung in der Zwischenzeit viel geändert, doch auch heute übernehmen Frauen statistisch gesehen häufiger die Erziehung von Kindern und die Pflege von Angehörigen, während sie sich gleichzeitig oftmals um den Haushalt kümmern. Daraus ergeben sich für sie komplexere Wege in einer Stadt als bei Männern und andere Bedürfnisse an eine Stadt. Doch wie können Städte inklusiver, also für alle gesellschaftlichen Gruppen, gestaltet werden? Nina Schuster lehrt und forscht dazu an der Fakultät für Raumplanung an der Technischen Universität Dortmund.
Die Bedürfnisse aller sind menschliche Bedürfnisse. Das finde ich jetzt zum Beispiel schon mal einen wichtigen Aspekt, zu sagen, das sind gruppenübergreifende Bedürfnisse. Es würde ja schon reichen, wenn sich diejenigen, die Stadtplanung tun, also die Planerinnen und Planer, aber vielleicht auch diejenigen, die Stadtplanung lehren und lernen an den Universitäten und Hochschulen, wenn sich die über die Vielfältigkeit der Gesellschaft klarer würden. Ich glaube, es fehlt einfach häufig auch das Bewusstsein dafür, dass Planung für alle eben auch eigentlich nicht geht oder eben nur schwer möglich ist und dass es vielleicht dann eine Lösung wäre, dass man bestimmte Bereiche für bestimmte Gruppen auflässt, nutzungsoffen gestaltet, wäre zum Beispiel eine Idee.
Die Forderung nach inklusiveren Städten ist nicht neu. Die in den 70er Jahren entwickelte feministische Stadtforschung und Kritik bemängelt, dass sich der Stadtraum in Erwerbsarbeit, Versorgungsinfrastruktur und Wohnen aufteilt. Eine sogenannte Stadt der kurzen Wege wurde schon früh zu einer zentralen feministischen Forderung. Dabei sollte es vor allem darum gehen, wohnungsnahe Arbeitsplätze, Infrastruktur, attraktive Wohnquartiere und gut erreichbare öffentliche Verkehrsmittel zu schaffen. Städte sollten Möglichkeiten der Emanzipation offen lassen und nicht bloß die zugeschriebene Rolle der Hausfrau zementieren. Eine solche Stadt ist für jene Menschen essentiell, die beispielsweise mit Fahrrad, Rollstuhl, Kinderwagen oder einer pflegebedürftigen Person unterwegs sind. In der Gestaltung des öffentlichen Raums finden aber auch viele andere gesellschaftliche Gruppen häufig zu wenig Platz, sich zu entfalten.
Die vorgesehenen Nutzungen sind ja für bestimmte Leute geplant. Also wenn ich viele Bänke hinstelle, ist viel mehr daran gedacht, dass man eben im Park auch sitzen kann und nicht nur sich fortbewegt, also den nicht nur durchquert, sondern ihn auch eben zum Sitzen nutzt. Und so ein Spielplatz darf eben nur zum Spielen, zum Warten, zum Sitzen, zum Gucken genutzt werden, aber eigentlich nur, wenn ich ein Kind dabei habe. Also wenn ich keins dabei habe, dann ist es auf jeden Fall nicht angemessen, als erwachsene Person sich dort hinzusetzen. Und das heißt, dieser Raum ist exkludierend, exklusiv, das ist auch in Ordnung, aber es gibt halt nicht für alle Nutzungen oder alle Nutzungsbedürfnisse entsprechende Räume. Also dass Räume exklusiv sind, ist jetzt erstmal nicht das Problem, sondern eher, dass bestimmte Nutzungen eben nicht mitgedacht werden.
Gender Planning nennt sich die Strategie, die Geschlechtergerechtigkeit in der räumlichen Planung umsetzen soll. Das Instrument soll in der Entwicklungs- und Umsetzungsphase von Projekten dabei helfen, zu prüfen, ob die unterschiedlichen Sichtweisen aller Menschen berücksichtigt wurden. Ziel ist es, Orte zu schaffen, die barrierefrei sind, gut erschlossen, vernetzt und bedarfsgerecht interpretier- und nutzbar sind. Es sollen also Orte für alle Menschen entstehen. Ein Beispiel aus der Praxis. Viele ältere Frauen besuchen regelmäßig Friedhöfe und kümmern sich um die Gräber ihrer Angehörigen. In Wien wurden deshalb die Friedhöfe besser beleuchtet und mit niedrigeren Wasserentnahmestellen, mehr Sitzgelegenheiten und befestigten Wegen ausgestattet. Klingt gar nicht so kompliziert. Wie aber plant man Projekte von vornherein so, dass sie wirklich allen zugutekommen?
Was natürlich helfen würde, wäre, mit den Leuten zu sprechen, für die man glaubt, planen zu können und zu müssen. Und wenn man sagt, Diskriminierung passiert hier, dann eben mit Leuten zu sprechen und sie auf ihre Erfahrungen hin anzusprechen. Also auch mal zu fragen, wie ergeht's euch hier in diesen Räumen? Möglicherweise kommen da ja sogar auch Ideen.
Genau das macht Barbara Willicke. Sie ist Landschaftsarchitektin mit eigenem Büro in Berlin und sitzt im Fachfrauenbeirat des Berliner Senats. Bei der Planung ihrer Projekte führt sie aufsuchende Beteiligungsprozesse durch und bezieht dabei die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer dieser Orte aktiv mit ein.
Also Arbeiten am Ort ist gut. Unter Umständen ist es auch notwendig, zu Personengruppen hinzugehen. Sie erreichen eben zum Beispiel vielleicht Menschen mit Einschränkungen oder Förderbedarf, vielleicht indem sie in die Einrichtung gehen, wo die sich treffen oder vielleicht auch sogar leben. Genau das Gleiche gilt für Seniorinnen und Senioren oder eben auch Kinder und Jugendliche. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt in Planung in diesen Prozessen ist, eben im besten Sinne Räume zur Entfaltung zu schaffen. Und das entwickelt sich im Miteinander. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig für den Erfolg von solchen Projekten.
Die Menschen, die diese Orte dann anschließend nutzen, wüssten immerhin am besten, was sie vom Park oder Spielplatz in der Nachbarschaft bräuchten. Woran liegt es also, dass solche Beteiligungsprozesse nicht immer und überall durchgeführt werden?
Oft begegnet einem die Angst, dass das aufwendig ist, dass das vielleicht auch Prozesse, die eingespielt sind, wenn es Fördermittel gibt, aus der Zeitschiene bringen. Aber es ist letztendlich, wenn es gut geplant ist, eine gute Zielformulierung da ist, dann ist das keine Sache, die irgendwie irre aufwendig ist und vor der man irgendwie Angst haben muss. Es gibt ein Beispiel, da hatte man zum Beispiel für Jugendliche einen Bolzplatz geplant, der am Rand der Parkanlage war. Und dann haben sich alle gewundert, warum spielen die da eigentlich nicht? Warum spielen die auf der Wiese, mitten auf der Wiese, wo eigentlich die Leute Picknick machen wollen? Und wenn man dann nachfragt, dann weiß man, dass zum Beispiel Jugendliche, egal ob Mädchen oder Jungs oder Männer oder Frauen, nicht am Rand sein wollen, sondern Teil von Platz-Community, sich zeigen, wie toll man spielt und so weiter und so weiter. Genauso eben Seniorinnen und Senioren sind gerne auf Spielplätzen oder sind gerne dort, wo Kinder sind. Und in dem Moment, wo sie ein Schild dran kleben, hier Kinder 8 bis 10, gehen da nur Betreuungspersonen mit den entsprechenden Kindern hin.
Dieser Prozess dauere dann, je nach Projekt und Budget, einige Monate. Barbara Willicke ist sich aber sicher, dass Geld so präzise eingesetzt werden könne und man am Ende durch die Vermeidung langwieriger Diskussionen oder BürgerInneninitiativen sogar Geld spare.